Was enthüllt Andy Serkis über Snokes und wie geht's jetzt nach Justice League eigentlich weiter für DC? Das verrate ich euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Es hört nicht auf. Nachdem Gal Gadot sich ja weigerte, im nächsten Wonder Woman mitzuspielen, falls Warner nicht alle Kontakte zu Brad Ratners Produktionsfirma abbricht, da Ratner von vielen Frauen der sexuellen Belästigung beschuldigt wird, da kam diese Woche gleich der nächste Paukenschlag. Pixar verkündete, dass sie ihren Chef und Gründer John Lasseter erstmal ein halbes Jahr von allen Funktionen beurlauben lassen, nachdem auch gegen ihn mehrfache Vorwürfe wegen unangemessener Berührungen von Angestellten publik wurden. Das ist gleich doppelt dramatisch, denn Lasseter ist nicht nur der Chef von Pixar, sondern auch von Walt Disney Animation. Lasseter entschuldigte sich in einem offenen Brief dafür, falls sein Verhalten, von dem er dachte, es wäre okay, falsch angekommen sein sollte. Schlechtes Timing, denn mit Coco läuft gerade einer von Pixars besten Filmen an und auch Walt Disney Animation hat mit Olaf's Frozen Adventure einen neuen Kurzfilm am Start. Und dazu gab es noch schlechte Presse, als Schauspielerin und Autorin Rashida Jones erzählte, sie sei nach mehreren Treffen aus der Produktion von Toy Story 4 ausgestiegen, weil sie gemerkt habe, dass bei Pixar Frauen und nicht weiße Menschen als kreative Mitarbeiter nicht ernst genommen würden. Doch zumindest daran scheint ja gearbeitet zu werden, denn mit Coco steht die mexikanische Kultur im Mittelpunkt und alle Sprecher sind diesmal auch ebenfalls passend besetzt worden und wie schon bei Disneys Moana bzw. Vaiana wurden Berater engagiert, die darauf achten sollten, dass die Kulturen angemessen dargestellt werden. Bleibt jetzt mal zu hoffen, dass Coco nicht unter den Fehltritten von Lasseter leidet, das wäre nämlich wirklich schade, auch für die unzähligen Pixar-Mitarbeiter, die daran gearbeitet haben. Sagt mir eure Meinung dazu doch in den Kommentaren. Komm. Bei Warner Brothers dürften zurzeit wohl die Krisensitzungen laufen, nach dem mehr als enttäuschenden Eröffnungswochenende von Justice League, der das Studio zwischen 50 und 100 Millionen Dollar kosten könnte. Dazu kommen Ben Afflecks Ausstiegswünsche als Batman und Gal Gadot, die ihn wegen Brad Ratner die Pistole auf die Brust setzt. Doch während die weitere Zukunft des DCEU zumindest fraglich scheint, ist es gut zu hören, dass es auch Positives zu vermelden gibt. Chris McKay, der Regisseur des Lego-Batman-Films, soll ja einen Nightwing-Film drehen und auf Befürchtungen, dass er das Ganze zu albern umsetzen könnte, hat er jetzt auf Twitter geantwortet. Der Film würde völlig anders als Lego-Batman und als alle anderen Gotham-basierten Filme und TV-Serien. Es wäre ein völlig neuer Blick auf Robin bzw. Dick Grayson, den man so noch nicht gesehen hat. Ich würde seine Version ja wirklich gerne sehen, auch gerade weil ich glaube, dass er mit Lego Batman den besten Batman-Film der letzten paar Jahre abgeliefert hat und ich gerne erleben würde, wie er sich mit einem ernsthaften Film macht. Außerdem gab es dann ja noch diese Gerüchte, dass nach dem Misserfolg von Justice League, der von Joss Whedon für Zack Snyder beendet wurde, auch sein Batgirl-Projekt in Gefahr sein könnte. Doch zumindest da können wir wohl einstweilen beruhigt sein. Aus dem Produktionsumfeld von Whedon wurde bestätigt, dass er derzeit noch eifrig an dem Projekt arbeite und weiterhin als Regisseur vorgesehen sei. Das berichtet zumindest Entertainment Weekly und Warner würde wirklich gut daran tun, daran festzuhalten, denn Whedon wurde ja schließlich auch bekannt durch eine starke weibliche Figur, Buffy the Vampire Slayer. Und nach dem Erfolg von Wonder Woman könnte der Film ja genau das Richtige sein, um den angekratzten Ruf zu retten. Und als letztes DC-Update hat sich Regisseur James Wan zu Wort gemeldet, der Befürchtungen zerstreute, dass alle Dialogszenen in Aquaman in Luftblasen wie in Justice League stattfinden könnten. Eine Designentscheidung, die bei Fans nicht so gut ankam. Er versicherte, macht euch keine Sorgen, keine Luftblasen für Dialoge in meiner Unterwasserwelt. Und auch wenn Aquaman ja in Justice League etwas zu kurz kam, hoffe ich doch, dass er Ende nächsten Jahres überzeugen kann. Denn Jason Momoa war für mich ja eine durchaus positive Überraschung. Was meint ihr zu dem Ganzen? Schreibt es mir in die Kommentare. Jurassic World 2 bzw. Fallen Kingdom enthüllte diese Woche seinen ersten Clip und ja, mehr als ein Clip ist es auch tatsächlich nicht. Der frisch als Star Wars-Macher gefeuerte Regisseur Colin Trevorrow scheint sich wieder mehr auf den Franchise zu konzentrieren, dem er zum Erfolg führte. Denn auch wenn er bei Teil 2 nur am Drehbuch mitschrieb, während J.A. Bayona die Regie übernahm, scheint er sich den Dinos noch sehr verbunden zu fühlen. In 6 Sekunden sehen wir Star-Lord, Chris Pratt, wie er mit einem Velociraptor-Baby schmust. Oh, das lässt natürlich noch wenig über den Film ahnen, aber vielleicht müssen wir gar nicht mehr so lange warten. Denn angeblich soll ein ganzer Trailer im kommenden Monat kurz vor Star Wars erscheinen. Und eine Sache lohnt die Vorfreude auf den Film garantiert. Jeff Goldblum, der in Thor 3 gerade einen brillanten Auftritt hinlegte. Er wird in Fallen Kingdom nämlich erneut als Chaoswissenschaftler Ian Malcolm auftreten. Ich freue mich drauf, wie sieht das bei euch aus? Sagt es mir in den Kommentaren. Star Wars, ja, seit Episode 7 anlief und wir ihn als leicht holpriges CGI erblicken durften, beschäftigte Star Wars Fanboys eine Frage. Wer ist Snoke? Ist es Darth Plagueis oder ist es gar ein wiederbelebter Darth Vader? Oder ist es der Schwibschwager von Bib Fortuna, der im Partykeller in die Altglastonne gestolpert ist?
Ich kann auch fahren.
Regisseur Ryan Johnson ist bedacht darauf, nicht zu viel zu enthüllen und betont im Interview mit Entertainment Weekly, dass er nur so viel erzählen möchte, wie für den Film unbedingt nötig ist. Denn in der Originaltrilogie hätten wir über den Imperator ja auch nur gewusst, dass er der Oberschurke hinter Darth Vader ist. Und das hätte die Figur viel geheimnisvoller und effektiver gemacht. Ein guter Punkt und vielleicht auch der Grund, warum mich manchmal die etwas übertriebenen Spekulationen und Fantheorien etwas annerven und ich mich doch lieber an die offiziellen Aussagen halte, wie zum Beispiel die von Andy Serkis, der die Performance-Capture-Vorlage für Snoke liefert und uns Folgendes verriet. Er sagte Entertainment Weekly, Snoke habe extrem viel Force-Power, sei aber auch sehr verletzlich. Er sei früher schwerst verletzt worden und habe im Kampf gegen die Resistance extrem gelitten, was auch seinen Hass auf sie erklärt. Um das deformierte Äußere glaubwürdig verkörpern zu können, habe er sich während der Motion-Capture-Aufnahmen einen Teil seines Gesichts mit Klebeband fixiert, um die Mimik zu reduzieren. Sein Vorbild seien dabei Verletzungen, die Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg erlitten haben. Und er enthüllte, dass Snoke mit dem von ihm trainierten Kylo Ren alles andere als zufrieden sei und ihn gegen General Hux ausspielen würde. Na gut, alles noch nicht so richtig konkretes, aber ein interessanter Einblick in die Figur, die in die letzten Jedi wohl eine deutlich größere Rolle spielen soll als in Episode 7. Glaubt ihr, dass Snoke tatsächlich eine völlig neue Figur ist oder neigt ihr zu einer der ganzen Theorien? Schreibt es doch in die Kommentare. Manic ist gerade für ein Video in Sambia, deswegen muss ich einspringen mit Serien. Rick und Morty sind genial. Darüber gibt es hoffentlich keine Zweifel. Doch die Serie hat ein großes Problem. Die dritte Staffel ist auch schon wieder vorbei und die Fans hängen auf dem Trockenen. Zum Glück bleibt uns ja das nochmal gucken und diese Woche zu Thanksgiving ein neuer Kurzfilm mit Mr. Poopy Butthole, der nach dem Ende der letzten Season beginnt, über sein Leben nachzudenken. Das ist sehr weird, aber irgendwie auch überraschend süß und anrührend anzusehen und ein kleines Trostpflaster, während wir auf Staffel 4 warten. Und noch eine gute Nachricht für alle echten Movie-Nerds. Netflix hat die Kultshow Mystery Science Theater 3000 für eine weitere Season verlängert. Die Show, die in den 90ern bekannt wurde, dadurch, dass ein Astronaut und zwei vorlaute Roboter sich beschissene Trash-Filme ansehen und diese witzig kommentieren. Die Serie war quasi das Vorbild für Kalkofens und Rüttens Schläferz und sie war im vergangenen Jahr ja überraschend zurückgekehrt, nach 18 Jahren Pause. Zwar mit einem neuen Astronauten, aber der alten Produktionscrew und Gastauftritten von Felicia Day und Patton Oswalt. Das Reboot lief wohl so gut, dass Netflix jetzt das Go für weitere Folgen gab, die die Macher in einem Thanksgiving-Video enthüllen. Die neuen Folgen kommen dann in the not-too-distant future. Battlefront 2 könnte zu einem Wendepunkt des Gamings werden, denn nicht nur, dass es überrasche, dass ein so großer Titel bei den Kritikern verhältnismäßig schlecht wegkam mit 69% bei Metacritic und dem Vorwurf, wenig Neues zu bieten im Vergleich zum Vorgänger. Das Spiel könnte die ganze Branche umkrempeln, denn erstmals wird das leidige Thema Mikrotransaktionen auf breiter Front diskutiert. Die gar nicht mal so Mikro-Geldsummen, die Spieler für Vollpreis-Games auch nach dem Kauf für Kleinkram immer noch weiter zur Kasse bitten und für viele Spieler den Eindruck haben, dass sogar Spielteile aus Games entfernt werden, nur um sie den Kunden dann nachträglich verkaufen zu können. Durch den Battlefront-Shitstorm, über den wir letzte Woche berichtet haben und der sogar bei Lucasfilm dafür sorgte, dass sie mal ein ernstes Wort mit EA gesprochen haben, wird die ganze Diskussion um Abzocker aber nochmal beflügelt. Im Fokus stehen dabei vor allem auch Lootboxen, denn mehrere Regierungen überlegen gerade dagegen vorzugehen, da sie als illegales Glücksspiel angesehen werden. Auch wenn die USK und die ESRB da anderer Meinung sind, in Belgien ermittelt jetzt die zuständige Behörde gegen Overwatch und Battlefront 2 und das könnte unangenehme Folgen für die Publisher haben, die das natürlich ganz anders sehen. EA betonte, die Lootboxen wären kein Glücksspiel, da der Erfolg im Spiel ja nicht von deren Erwerb abhinge und man bekäme ja garantierte Objekte, die im Spiel nutzbar seien. Also keine Nieten quasi. Naja, das mag stimmen, aber die Frage ist natürlich, wie cool das ist, was man denn tatsächlich durch den Zufallsgenerator bestimmt in den Boxen findet und ob man das dann tatsächlich auch als nützlich ansieht. Die Ansicht, dass unnütze oder ungewollte Inhalte eben doch Glücksspiel seien, ist zumindest nicht so ganz abwegig, denn auch Analysten in Australien schließen sich dem an, sowie ein demokratischer Senator in Hawaii. Der bezeichnete nämlich die Lootboxen als Abzocke und er würde sich dafür einsetzen, dass Lootboxen nicht mehr an Minderjährige verkauft werden dürften. Und er ist wohl auch in den USA nicht der Einzige, der so denkt. Das könnte also sehr spannend werden. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Hersteller wieder gezwungen werden, sich mehr auf komplette Spiele zu konzentrieren, als auf immer neue Wege, wie sie die Spieler mit Kleinkram und Zeug, das eigentlich selbstverständlich enthalten sein sollte, abziehen können. Klar, ein richtiges DLC mit neuen Kampagnen, Maps und Missionen oder ein Story-Add-on, wie Naughty Dog es rausbringt, das ist ein echter Mehrwert und der darf und soll natürlich auch etwas kosten. Aber aus Vollpreisspielen durch die Hintertür quasi Pay-to-Wins zu machen und für alberne Ausrüstungsgegenstände Unsummen zu verlangen, darauf kann ich gerne verzichten. Wie seht ihr das Ganze? Was ist eure Meinung zu dieser Diskussion? Sagt es uns doch in den Kommentaren. Das war's für diese Woche. Ich freue mich schon, wenn Manic nächstes Mal wieder mit dabei ist. Dann fühle ich mich nicht mehr so alleine hier. Bis zum nächsten Sonntag. Läuft.